Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen an diesem späten Samstagabend. Schön, dass Sie dabei sind. Aktuelle Meldungen gibt es nachher von dir, Susanne.
Ja, guten Abend.
Und Julia weiß, wie dieser Samstag sportlich gelaufen ist.
Ja, willkommen auch von mir.
Aber zuerst nach Bayern, wo der CSU bei der Landtagswahl in 2 Wochen das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte droht. Umso mehr steht er also unter Druck, CSU-Parteichef Markus Söder. Denn ausgerechnet sein bayerischer Koalitionspartner, die Freien Wähler um Hubert Aiwanger, stehen nach der Flugblatt-Affäre nicht etwa abgeschlagen da, sondern haben in den letzten Umfragen noch einmal zugelegt. Und so war beim Parteitag heute in München offenbar allen klar, es geht um die Wurst. Julian von Löwis.
Er hatte um ein starkes Signal gebeten. Seine Basis hat es ihm beschert. 96,5% und damit persönlicher Spitzenwert für Markus Söder als Parteichef seiner CSU. Weit weg von Bestwerten sehen die Umfragen Söders Partei aber bei der Landtagswahl in 2 Wochen. Der CSU-Chef schaltet daher auf einen neuen Angriffsmodus. Wie gewohnt gegen die Ampel, insbesondere die Grünen, aber heute auch gegen die Freien Wähler.
Völlig egal, wer in der Vergangenheit Koalitionspartner war. Am Ende kommt es in Bayern immer auf die CSU an, liebe Freunde.
Söder steckt in der Zwickmühle, denn er hat sich früh darauf festgelegt, nach der Wahl mit den Freien Wählern weiterzumachen. Doch während die CSU in den jüngsten Umfragen bei nur noch 36% steht und damit weit weg von einer Alleinregierung vergangener Tage, sieht sich Hubert Aiwanger nach der Flugblatt-Affäre im Aufwind, seine Freien Wähler zuletzt bei 17%. Dass Aiwanger kürzlich sogar Anspruch auf das bayerische Landwirtschaftsministerium angemeldet hat, für Söder heute zu viel.
An die Landwirtschaft keine Sorge. An die Freien Wähler bei allem Respekt keine Hoffnung. Die CSU wird das Landwirtschaftsministerium und Michael Erkaneber behalten, liebe Freundinnen und Freunde. So schaut's aus.
Und das kommt nicht nur bei der amtierenden Ministerin Kaniber gut an, auch die Basis mag Söders neuen Sound.
Wir stehen ja eigenständig und machen gute Politik, da brauchen wir nicht zu viel Anbiederung an die Freien Wähler.
Man muss auch merken, dass die CSU ein bisschen einen anderen Weg geht als die Freien Wähler.
Ich hätte mir schon gewünscht, dass wir in den vergangenen 5 Jahren da öfters mal auch rechtzeitig etwas gesagt hätten, dass wir mit gewissen Dingen der Arbeit der Freien Wähler nicht zufrieden sind. Insofern glaube ich, ist es angemessen, das im Wahlkampf schon noch mal zu erwähnen.
Ein strategischer Nachteil für die CSU war es, sich so früh an Aiwanger zu binden, sagt die Politikwissenschaftlerin. Söders Breitseiten jetzt ein nötiger Schritt.
Die muss er auch bedienen, weil er schlichtweg sieht, jetzt auf den letzten Metern im Wahlkampf kann es sein, dass die Wählerstimmen Richtung der Freien Wähler abwandern. Und zwar nicht nur in der Sonntagsumfrage, sondern tatsächlich auch beim Urnengang. Und Söder hat es ja auch deutlich gemacht, wir sind ja jetzt schon in der Phase der Stimmenabgabe, also mit der Briefwahl. Die Menschen haben ihre Briefwahlunterlagen.
Im Wahlkampf-Endspurt zeigen sich CSU und ihr Parteichef kämpferisch. Und bei aller Kritik am Koalitionspartner wiederholt Söder heute abermals, eine Regierung mit den Grünen werde es in Bayern nicht geben.
Und einen ausführlichen Bericht vom Parteitag der CSU sehen Sie hier im Ersten gleich direkt nach dem Wort zum Sonntag um 23.40 Uhr. Und zum Umgang von Markus Söder heute mit dem Koalitionspartner der CSU in Bayern, den Freien Wählern, hat Achim Wendler vom Bayerischen Rundfunk folgende Meinung.
Na also, geht doch. Markus Söder hat lange gezögert, aber jetzt führt er endlich den Kampf, den er führen muss. Den Kampf, dem er viel zu lange ausgewichen ist. Nämlich den gegen Hubert Aiwanger und die Freien Wähler. Immer wieder setzte Söder Nadelstiche gegen seinen Koalitionspartner bei diesem Parteitag. Der schmerzhafteste Stich war eine unmissverständliche Ansage. Das bayerische Landwirtschaftsministerium, das sie so gerne hätten, das werden die Freien Wähler keinesfalls kriegen. Dass Söder sein bestes Ergebnis als Parteichef überhaupt erhalten hat, das hat mehrere Gründe. Parteidisziplin, personelle Konkurrenzlosigkeit. Aber ein besonders wichtiger Grund ist, Söder beendet sein Harmoniegetue gegenüber Aiwanger, was mancher CSUler lange ersehnt hat. Klar, Söder könnte noch schwerere Geschütze auffahren. Was unterscheidet die CSU und die Freien Wähler eigentlich inhaltlich, ist ja nicht ganz unwichtig. Aber dieser Frage weicht Söder nach wie vor aus. Das soll kein Aufruf sein zu Schaukämpfen, zu parteipolitischen Sandkastenspielen vor der bayerischen Wahl. Auf inhaltliche Unterschiede hinzuweisen, wäre Entscheidungshilfe im besten Sinn für bürgerlich-konservative Wähler. Aber gut, man soll nicht alles auf einmal erwarten. Söder weist seinen Koalitionspartner jetzt in die Schranken und das ist richtig so. Mit dieser Strategiekorrektur hat die CSU nun ihre Balance gefunden. Zwischen rechts und links und damit auch zur direkten Konkurrenz zu den Freien Wählern. Kommt das zu spät? Nur noch 2 Wochen bis zur Landtagswahl? Besser spät als nie.
Die Meinung von Achim Wendler. Was für die Bundeswehr drin ist, das soll auch für Schulen und Kitas drin sein. Ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro nämlich. Das haben Menschen heute in ganz Deutschland gefordert. Stichwort Zeitenwende, diesmal für die Bildung. Zum bundesweiten Protesttag für eine Bildungswende sind mehr als 15.000 Menschen auf die Straße gegangen, so wie hier in Berlin. Sie fordern neben dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen, dass sich die Bundesländer verpflichtend genügend Lehrkräfte und ausreichend Erzieherinnen und Erzieher auszubilden. Das Protestbündnis spricht von einer der schwersten Bildungskrisen seit Gründung der Bundesrepublik. Ein besonders eindrückliches Zeugnis legen oft schon die Orte des Lernens ab. Rupert Wiederwald berichtet.
Morgen Kreis in der Fuchsklasse der Pestalozzi-Schule für geistige Entwicklung in Köln-Port. Eine Förderschule für Kinder, die besondere Aufmerksamkeit und Pflege brauchen. Aber die Schule ist über 50 Jahre alt, das Gebäude noch älter. Und das ist ein Problem, was deutlich wird beim Rundgang mit Eltern der Schule. Die Leitungen in der Decke sind marode. Ständig platzt irgendwo ein Wasserrohr, das dann nur notdürftig geflickt wird. Und immer wieder läuft das Wasser die Wände runter auf den Boden und die Kinder stehen im Schmutz.
Zumal das ja auch gefährlich für die Kinder sein kann, die nicht so die beste Koordination haben, die hier hinfallen können, ausrutschen können.
In der ganzen Schule gibt es solche Stellen. Die Umkleide der Turnhalle, vollgestellt mit Gerümpel, die Dusche nebenan unbenutzbar. Bei einer wurde die Duschwanne aufgestemmt und dann so gelassen. Die Toiletten und Duschen der Pestalozzi-Schule sollen eigentlich seit 10 Jahren saniert werden. Seit mehr als 2 Jahren sind sie nun gesperrt. Stattdessen gibt es das hier. Im verwilderten Schulgarten steht ein Toilettencontainer. Auch gehbehinderte Kinder müssen bei Wind und Wetter hier raus. Behindertengerecht ist das nicht. Keine Geländer, überall offene Rohre, ein ungesicherter Abfluss.
Und da geht's dann richtig schön tief in den Kanalschacht rein. Und da man hier auch schon mal so Kinder hat, die sich losreißen, so Wegläufer, so typische, mordsgefährlich.
Unsere Kinder haben es eh schon schwer genug im Leben. Und überhaupt irgendwo integriert zu werden und dass man ihnen das dann hier auch noch schwerer macht und vor allen Dingen auch dem Personal hier so schwer macht, das finde ich unmöglich.
Es ist nicht so, dass gar nichts getan würde. Nach 10 Jahren entstanden diese neuen Container für Klassenräume. Dafür musste der Schulhof weichen. Die Stadt als Träger der Schule sagt, das sei ein erster Schritt zum Besseren. Schließlich seien die Probleme an allen 280 Kölner Schulen nun mal groß.
Wir tun alles, was in unseren Kräften möglich ist, personell und auch finanziell, um diesen Zustand erheblich zu verbessern. Und wenn dann Schulen wie zum Beispiel die Pestalozzi-Schule nicht sofort in den Fokus reingekommen sind, weil andere Schulen in einem noch schlechteren Zustand waren oder sind, dann ist das misslich, aber wir haben auch das erkannt.
Was genau das heißt, bleibt offen. Die Eltern an der Pestalozzi-Schule jedenfalls hoffen, dass ihre Kinder irgendwann zumindest funktionierende Toilettenräume nutzen können und den Schulgarten.
Und jetzt weitere Nachrichten mit dir, Susanne.
In der Bundesregierung deutet sich die Bereitschaft an, in Migrationsfragen mit der Union zusammenzuarbeiten. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte, wenn der Rechtspopulismus dieses Thema nicht ausbeuten solle, dann seien alle demokratischen Parteien verpflichtet, bei der Suche nach Lösungen zu helfen. Finanzminister Lindner schrieb, es brauche eine Wende in der Migrationspolitik wie den parteiübergreifenden Asylkompromiss Anfang der 1990er Jahre. Damit wurde damals das Grundrecht auf Asyl eingeschränkt. Bundeskanzler Scholz stellte strengere Maßnahmen in Aussicht. Mit einer Messe hat Papst Franziskus seinen Besuch im französischen Marseille beendet. Vor knapp 60.000 Menschen rief er zu Anteilnahme und Mitgefühl mit den Schwächsten auf. Europa erkranke zunehmend an Zynismus, Resignation und Unsicherheit, sagte Franziskus. Am Vormittag hatte der Papst bei einer Mittelmeerkonferenz für eine neue Migrationspolitik geworben und vor Abschottung und Panikmache gewarnt. Migration sei keine Notsituation, sondern eine Gegebenheit unserer Zeit. Nach dem Ende der Kämpfe um Bergkarabach haben erste Hilfsgüter die Region erreicht. Unter anderem mit Lebensmitteln beladene Lastwagen des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes passierten den Latschin-Korridor. Die wichtige Verbindungsstraße zwischen Armenien und Bergkarabach war monatelang blockiert. Am Dienstag hatte Aserbaidschan in der Kaukasusregion eine Militäroffensive begonnen. Die Ukraine setzt ihre Luftangriffe auf die von Russland besetzte Krim fort. In der Hafenstadt Sewastopol gab es heute erneut Explosionen. In sozialen Netzwerken wurden Fotos einer Rauchwolke über der Stadt geteilt. Gestern hatte die Ukraine in Sewastopol den Sitz der russischen Schwarzmeerflotte angegriffen. Im Internet kursieren Videoaufnahmen von gestern, die offenbar genau den Moment zeigen, in dem eine Rakete einschlägt.
Schon unglaublich, dass diese pelzigen Giganten, wilde Braunbären, noch mitten in Europa leben. Lange Zeit wurden sie als begehrte Jagdtrophäen geschossen. Das ist inzwischen verboten. Die Chancen, so einem bis zu 480 Kilo schweren Wildtier bei uns plötzlich zu begegnen, sind natürlich sehr gering. In Rumänien trifft man Braunbären dagegen manchmal sogar am Imbissstand. Kein Scherz. Etwa 8000 Exemplare leben dort noch. Mensch und Bär kommen sich inzwischen immer öfter gefährlich nah. Nikolaus Neumann.
Wild lebende Bären an einer Hochgebirgsstraße in den rumänischen Karpaten. Die Straße ist bei Autofahrern bekannt für die Bettelbären. Die Tiere warten am Straßenrand, weil sie gefüttert werden. Auch in der Nähe dieser Imbissbude. Die Warnung vor Bären, sie ist nicht unbegründet. Es gibt eine Überpopulation bei Bären. Bei der Suche nach Nahrung kommen sie zu den Dörfern und Häusern. Gewöhnlich sind sie nicht gefährlich, aber die Leute sind manchmal dumm und zu nah dran und dann passiert was. Konstantin Badescu wurde vor einem Jahr von einem Bären angegriffen. Der Bauer will uns die Stelle zeigen, wo es passierte. Ich duckte mich und hatte Glück, dass ich mit dem Gesicht nach unten fiel. Denn wenn ich auf den Rücken gefallen wäre und er mich hier angegriffen hätte, wäre das ein Problem gewesen. Inzwischen sind Konstantins Wunden verheilt, doch die Spuren bleiben. Wie viele Bären genau es in Rumänien gibt, ist unklar. Das Umweltministerium meldete im Frühjahr ca. 8000 Tiere. Der Wildbiologe Ruben Josif hält die Zahl für zu hoch gegriffen. Er sucht täglich Hinweise auf Bären, Kratzspuren und Haare. So rekonstruierte er auch den Weg eines Bären, der die Scheu vor dem Menschen verloren hatte. Die Spur führte zu diesem Bauernhof. Weil der Bär gefährlich war, musste Bürgermeister Toada Marian handeln. Er wurde mehrmals vertrieben, er wurde aggressiv und am 31. Mai entschied ich als Bürgermeister, ihn erschießen zu lassen. Wenn es nach ihnen ginge, müssten viel mehr Bären geschossen werden. Der Wildbiologe kämpft dagegen für ein Miteinander von Bären und Menschen. Abschüsse hält er nur in einem Fall für zulässig. Wir sollten uns auf die Anzahl der Problembären fokussieren, was wir mit ihnen machen können und welche Präventionsmaßnahmen möglich sind, um sie nicht weiter daran zu gewöhnen, in die Dörfer zu ziehen. Zu den Problembären gehören in Rumänien auch die Bären an der Gebirgsstraße.
Und jetzt zum Sport, zur Fußball-Bundesliga. Auch heute am 5. Spieltag gab es, wie schon seit Saisonstart, wieder kein 0:0. Dafür aber wieder jede Menge Tore und die meisten diesmal in München, Julia.
Da waren es tatsächlich gleich 7 Stück, die Bayern schon heute wie im Rausch. Dabei geht die Mannschaft ja erst morgen zusammen auf die Wiesen. Die Stimmung im Bierzelt dann sicher super. 7:0, so hoch haben die Münchner nämlich während der Oktoberfestzeit noch nie gewonnen. Gegner Bochum ohne Chance. Vor allem, weil Superstar Harry Kane hier eben genau das macht, wofür er geholt wurde. Er schießt ein Tor nach dem anderen. Heute gleich 3. Insgesamt kommt er damit auf 7 Treffer in nur 5 Ligaspielen. Und das ist ein neuer Vereinsrekord. Besser als Gerd Müller und Miroslav Klose. Bayern damit zum ersten Mal in dieser Saison an der Tabellenspitze. Vorerst, ja, auch darauf kann Kane jetzt noch anstoßen.
Auf den Spielball will Harry Kane nicht verzichten. 3 Tore, 2 Vorlagen. So etwas gelingt auch dem 100-Millionen-Stürmer vom FC Bayern nicht jeden Tag. Das war mein erster Dreierpack für Bayern München. Etwas Spezielles. Und das zu Hause, das fühlt sich toll an. Guter Tag heute, 7:0 gewonnen. Da muss man von Beginn an voll da sein. Wir waren einfach zu viel für sie. Ein sehr guter Tag für uns. Die Bayern brauchen nur 4 Minuten, um dem VfL Bochum den Zahn zu ziehen. Zunächst ist es Kanes Sturmpartner Erik-Maxime Choupo-Moting, der die tolle Vorarbeit seiner Mannschaftskollegen zum 1:0 verwertet. 8 Minuten später trifft Harry Kane das erste Mal nach Vorarbeit von Alphonso Davies. Nach einer halben Stunde nutzt Matthijs de Ligt die Eckenvorlage von Kimmich zum 3:0, die Gäste aus Bochum komplett überfordert. Leroy Sané wird perfekt von Harry Kane bedient, 4:0 noch vor der Pause. Ein berechtigter Handelfmeter eröffnet den Torreigen in der zweiten Halbzeit. Harry Kane mit seinem zweiten Treffer zum 5:0. Dann bereitet der überragende Stürmer auch noch das 6:0 vor. Mathys Tel, der Torschütze. Den Schlusspunkt setzt dann natürlich Harry Kane. 7:0. Morgen feiern die Bayern auf dem Oktoberfest. Und Kane hat einen neuen Ball als Erinnerung.
Ja, nächsten Samstag spielt Kane mit den Bayern dann in Leipzig. Das wird sehr spannend, denn auch die Sachsen haben eine Siegesserie. Gewinnen mit 1:0 in Gladbach. Für Leipzigs Sportchef Max Eberl ist das ein besonderer Ort. Über 20 Jahre lang war er in Gladbach erst Spieler, dann Nachwuchskoordinator und am Ende ja Geschäftsführer Sport. Im Januar 2022 trat er in Gladbach zurück wegen eines Burnouts. Gut 11 Monate später unterschrieb er in Leipzig. Viele Fans konnten das nicht verstehen. Heute kam Eberl zum ersten Mal zu seinem Ex-Verein zurück.
Leipzig Sportgeschäftsführer Max Eberl ist zum ersten Mal zurück im Borussia-Park an alter Wirkungsstätte. Und er sieht zunächst mal die erste Chance des Spiels für Borussia Mönchengladbach. 7. Minute, Eckball, der starke Verteidiger Maximilian Wöber bringt die Borussia fast in Führung.
Ich denke, war in Summe ein gutes Spiel, aber ja, wir können uns mit einer 1:0-Niederlage leider nichts kaufen.
Von Leipzig ist offensiv lange Zeit sehr wenig zu sehen. Erst kurz vor der Pause die beste Chance durch Cavaglio, aber der scheitert an Gladbachs Torwart Moritz Nikolas. Zur Pause bleibt es beim 0:0. Gladbachs Trainer Gerardo Seoane, zuletzt mit 2 Heimniederlagen in Folge, kann diesmal mit seiner Mannschaft zufrieden sein. Nach gut einer Stunde ist es der junge und heute wieder auffällige Rocco Reitz, der fast erfolgreich ist. Aber Blaswig im Tor der Leipziger verhindert die Führung für die Borussia. Das Tor des Tages für Leipzig, eine Viertelstunde vor Schluss. Simon sieht den kurz zuvor eingewechselten Werner und der trifft zum 1:0. Joker Timo Werner, zuletzt oft nur Ersatz gegen Nikolas und Elvedi, erzielt sein erstes Saisontor. Es ist der Siegtreffer für Leipzig und Trainer Marco Rose.
Am Ende ist es ein hart erarbeiteter Sieg, das ist sicher richtig. Aber der ist in einer Phase, wo wir alle 3 Tage spielen, einfach auch mal erlaubt und unglaublich wichtig für uns.
RB Leipzig feiert den 4. Bundesligasieg in Folge und ist weiter in der Erfolgsspur.
Die weiteren Ergebnisse an diesem 5. Spieltag. Dortmund, Wolfsburg 1:0, Union Berlin, Hoffenheim 0:2. Augsburg, Mainz endet 2:1, genauso wie Bremen gegen Köln. Gestern besiegte Stuttgart Darmstadt mit 3:1 und morgen spielt noch Leverkusen gegen Heidenheim und Frankfurt gegen Freiburg. Die Tabelle. Bayern München ist neuer Tabellenführer, zumindest bis morgen. Dahinter Stuttgart, Leipzig und Hoffenheim alle punktgleich. Dortmund liegt auf Platz 5. In der unteren Hälfte verschafft sich Augsburg etwas Luft nach unten, klettert auf Rang 12. Und in der Abstiegszone aktuell Köln, Darmstadt und Mainz.
Und damit zum Wetter. Claudia, mit wie viel Kraft ist denn morgen die Sonne auf dem Platz?
Oh Julia, die wird morgen richtig viel Kraft haben. Es ist ja jetzt offiziell Herbst, aber das morgen wird sich fast in einigen Regionen, genauso wie bis Mitte der Woche, ein bisschen wie Sommer anfühlen. Naja, zumindest Spätsommer. Denn morgen gibt es nach Südwesten und Westen hin schon bis zu 12 Stunden Sonnenschein. Nördlich des Erzgebirges, Fichtelgebirges, da also Thüringen, Sachsen, südliche Sachsen-Anhalt und auch Sachsen, da hängen noch die dichtesten Wolken, vor allem am Vormittag auch Richtung Ostsee, 8 bis 12 Stunden Sonnenschein. Und jetzt in der Nacht haben wir es noch mit einzelnen letzten Schauern zu tun, vielleicht auch noch mal ein kurzes Gewitter, dann wird das aber alles in sich zusammenfallen. Es kann sich örtlich Nebel bilden, vor allen Dingen in den frühen Morgenstunden, weil die Luft relativ feucht ist. Also überall, wo Wasser in der Nähe ist, an Flüssen oder größeren Seen, wird es neblig sein. Wenn der sich aufgelöst hat, scheint am Nachmittag so ziemlich für alle häufig die Sonne. Wie gesagt, nördlich des Erzgebirges die dichtesten Wolken. Die Temperaturen liegen morgen früh in den Hochlagen bei rund 2 Grad. Da kann es Bodenfrost geben, 14 Grad direkt an der Nordsee. Alles andere dazwischen, so 4 bis 9 Grad sind es meist. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen von meist 17 bis 23 Grad im Südwesten. Insgesamt den Rhein entlang am wärmsten mit 20 bis 23 Grad. Und die nächsten Tage geht es noch weiter rauf mit den Temperaturen. Montag viel Sonne mit ein paar Schleierwolken aus Nordwesten. 20 bis 24 Grad, am Dienstag sogar bis zu 26 Grad nach Osten hin. Da gibt es dann ein paar dichtere Wolkenfelder direkt im äußersten Osten.
Dankeschön, Claudia, für diese Aussichten auf einen schönen Sonntag. Ja, so viel von den Tagesthemen an diesem späten Samstagabend. Im Wort zum Sonntag geht es jetzt um die Arbeit in der Bahnhofsmission.
Ja, und die nächsten Nachrichten der Tagesschau, die gibt es hier im Ersten dann gegen 2.25 Uhr und natürlich jederzeit auf tagesschau.de.
Und morgen begrüßt Sie Helge Fuest an dieser Stelle. Wir wünschen Ihnen schon mal eine gute Nacht.
Tschüss. Tschüss.
Tschüss.